Herzlich willkommen zur Folge 3 von unserem Steuerfunk-Podcast. Und ich sage gleich mal Hallo nach March zum Steuerberater Andreas Sprenger. Ich hoffe, du kannst mich gut hören.
Jawohl, ich bin auf Empfang.
Das freut mich. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Wir nehmen es auf wieder am Mittwochabend, 14. Mai 2025, die dritte Folge, gleich im Anschluss an die zweite Folge, damit wir ein bisschen Potenzial für die Zukunft haben.
Also
Auch
mir
mir.
scheint die Sonne in den Rücken, also Abendsonne. Also mir praktisch, ich kann sagen, ich schaue ins Abendrot.
Ah, oh, wunderschön. Ich kann da nur dazu sagen, wie immer, der Podcast ist keine Rechtsberatung. Wer sich rechtlich ein bisschen informieren möchte, wie man es rechtlich auch mit Verbindlichkeit vom Finanzamt und der Krankenkasse hinbekommt, dem sei die Steuerfunk-Podcast-Folge Nummer 1 empfohlen. Dort die ersten knapp 20 Minuten, da sprechen wir über die Anrufungsauskunft beim Finanzamt bzw. die Paragraph 28h SGB IV Auskunft bei der Krankenversicherung. Dort kriegt man die Verbindlichkeit gesagt. Wir aber wollen hier nur ein bisschen übers Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht ganz gemütlich sprechen, ohne dass das rechtlich irgendwie eine Gewähr dafür gibt, was alles, was wir immer sagen, richtig ist. Aber das sind unsere Gedanken, die wir dazu haben. Und das Ganze entsteht immer im Feierabend in unserer Freizeit, weil unser Steuerrecht einfach gemeinsam Spaß macht und wir euch da draußen einfach an unseren Gedanken teilhaben lassen wollen. Und damit schauen wir mal, was wir heute mit dabei haben. Wir hatten ja in der Folge 2 die erste Tätigkeitsstätte beschrieben und damit können wir in der Folge 3 weitermachen mit der Auswärtstätigkeit. Das ist heute das große Thema, um das es heute gehen soll. Und daher steigen wir da jetzt gleich ein. Wir gucken noch mal ganz kurz. Letztes Mal erste Tätigkeitsstätte. Was war das noch mal? Das war diese Thematik ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers oder eines Kunden des Arbeitgebers, die der Arbeitnehmer dauerhaft aufsucht und die der Arbeitnehmer hier per Zuordnungsentscheidung als erste Tätigkeitsstätte festlegt. Da haben wir gesagt, da haben wir eine erste Tätigkeitsstätte. Da kommt es auch auf die Qualität der Arbeit dort nicht an, sondern das ist einfach eine Festlegung mit der steuerlichen Konsequenz für Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte bekomme ich die Entfernungspauschale, keine Verpflegungspauschale, keinen steuerfreien Reisekostenersatz. Ich kann maximal als Arbeitgeber sagen, ich pauschaliere den Fahrtkostenzuschuss oder eben die Firmenwagenüberlassung insoweit. Oder ich kann ein Jobticket, das allerdings auch dann steuerfrei an den Arbeitnehmer überlassen. Verzichten wir auf die Zuordnung, dann haben wir eine erste Tätigkeitsstätte immer dann, wenn der Arbeitnehmer 2 Tage, ein Drittel seiner regelmäßigen Arbeitszeit oder arbeitstäglich eine solche ortsfeste betriebliche Einrichtung beim Arbeitgeber, aber auch beim Kunden des Arbeitgebers aufsucht. Wenn der Arbeitnehmer das dauerhaft macht, dann entsteht eine erste Tätigkeitsstätte durch Gesetz mit der gleichen gesetzlichen Konsequenz. Heute aber, Andreas, wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn der Arbeitnehmer entweder keine erste Tätigkeitsstätte hat oder er hat eine erste Tätigkeitsstätte und macht jetzt aber eine Reise, wo er weder von seiner Wohnung nicht zur ersten Tätigkeitsstätte geht. Er ist also von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte weg. Und dann sprechen wir ja steuerlich davon, dass wir jetzt auf einer Auswärtstätigkeit sind.
Vorausgesetzt ist beruflich veranlasst, ne?
Ach so, ja, okay, also du siehst, ich kenne nur noch Beruf, privat ist schon gar nicht völlig illusorisch, aber wenn man frisch aus dem Urlaub kommt, dann denkt man vielleicht auch noch an solche privaten Lustreisen, dass es sowas auch noch geben könnte.
Na gut, da merkst du doch jetzt klar die verzweifelte Beraterpraxis. Also für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Steuerberatung, sage sie dem Mandanten, oder auch wenn uns jemand vom großen Unternehmen zuhört. Also, das ist vollkommen klar, wenn einer, weiß ich was, wenn ich google, hässlichste Stadt Deutschlands, kommt unter anderem Stadt im Saarland an, wo es eine große ehemalige Stahlhütte gibt, Völklinge. Und wenn ich jemand auf eine Montage nach Völklinge schick, Sebastian, da wird kein Mensch Zweifel haben an der beruflichen Veranlassung. Oder der Vertriebler ist unterwegs in seinem Vertriebsbezirk. Mir geht es eben darum, dass man bei mancher Personengruppe einfach schauen muss, Da ist das Misstrauen der Finanzverwaltung sicherlich auch da und berechtigt. Und das ist natürlich, weiß ich was, der Steuerberater, der zum Beispiel eingeladen wird aufs Steuerberater-Symposium, glaube nach Dresden. Und da muss ich jetzt, habe ich bei mir gedacht, Andreas, wenn du jetzt hingehen würdest, was dank der Arbeit nicht möglich ist, da könnte jetzt schon ein böser Mensch sagen, was machst du beruflich in Dresden? Und
Ja.
da sage ich immer, Leute, dann geht doch her und dann weist doch nach, dass ihr tatsächlich morgens und mittags die Vorträge besucht habt. Und wenn ich dann abends Vergnügen habe in Dresden, ist das ja nicht das Problem, dann ist die Dienstreise. Aber
Ja.
Sebastian, ich muss natürlich
Du
bei manchen.
führst natürlich auch gleich noch in das Thema, wir könnten dann gleich noch weitermachen. Portugal-Urteil und
Genau.
da haben wir noch schon
Aber,
mal die Themen für die nächsten drei Podcast-Folgen.
einfach nur mal darauf hinweise, klar,
Ja,
also man
du
muss
hast
den
schon recht,
beruflichen
ja.
Anlass haben und ich sage immer, no risk, no fun. Also beim Pöstler weiß man, der ist mit seinem Briefaustrag auf Dienstreise. Aber schauen Sie doch bitte, dass bei bestimmten Personengruppen, dass die einfach eine Agenda mitführen. Ich verstehe es nicht. Also ich würde sagen, wenn ihr irgendwo hingeht, Starnberger See, September, ist das eine Dienstreise, wenn ihr dort Vertriebstagung habt. Aber dann sorgt dafür, dass Nachweise da sind, dass ihr morgens gearbeitet habt und mittags und dass der Tag ungefähr, das geht jetzt nicht um 8 Stunden und 3 Minuten, aber dass der Tag ausgefüllt war mit Arbeit und nur behaupten nutzt halt nichts. Also da ist manchmal auch sinnvoll, eine Flipchart zu fotografieren oder dass jemand noch einen Bericht schreibt, was denn besprochen wurde, wenn der Trainer dabei ist, der Ergebnis liefert. Also das vielleicht nochmal für die Beratungspraxis der Wunsch, dass man da vielleicht auch Beweisvorsorge betreibt.
Also ich bin dir dankbar, dass du das Thema ansprichst, weil das ist natürlich klar, wir brauchen nachher irgendwann, kommen wir ja an den Punkt, glaubhaft machen oder nachweisen im Bereich, wenn der Arbeitgeber steuerfreien Ersatz gewährt, sind wir sicherlich in der Thematik Nachweis näher wie Glaubhaftmachung. Bei der Werbungskosten ist die Glaubhaftmachung genauso gut wie Nachweisen, aber daher ist es gut, um alles, wo man einfach zeigen kann, es ist genau so gewesen, wie man es beschreibt. Und umso mehr Nachweise man einfach vorlegen kann und sagen kann, hier, da kann ein Prüfer vom Finanzamt das angucken, umso besser und einfacher, weil ja, jeder kennt das Sprichwort doch immer, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man sieht, ich bringe schon alles durcheinander heute Abend, ist spät am Abend. Aber das muss man doch einfach hinten dran sehen und ja, das ist halt einfach so. Und der Finanzamtsprüfer, der ist auch froh, wenn er einfach vorgelegt bekommt, die Unterlagen, kann seinen Haken dran machen, kann sagen, passt alles. Dann gehen alle zufrieden abends ins Bett.
Genau, und dann haben wir Dienstreise, Sebastian, wenn wir außerhalb
Ja.
der Wohnung sind, das ist logisch, ne?
Ja.
Und hat er mir ja gesagt, außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte.
Genau.
So, das heißt, die beginnt eigentlich mit Verlasse der Wohnung, wenn man jetzt nicht an der ersten Tätigkeitsstätte vorbei geht. Sie endet, wenn man abends ins Büro geht oder ins Lager, dann an der ersten Tätigkeit endet es. Und wenn man sagt, nee, ich gehe jetzt gleich heute direkt nach Hause, dann endet sie erst bei der Ankunft an der Wohnung.
Genau, du hast ja schon gesagt, also wenn man es von zu Hause macht, dann ist es halt, wie hast du es gesagt, der Kussfall.
Genau.
Letztes Mal, das heißt halt, wenn ich dann eben den Morgenabschiedskuss bekomme, bis zum Abends Willkommenskuss hoffentlich, den man dann auch noch bekommt, dann passt das. Wenn ich halt eben, wie du sagst, an der ja, ersten Tätigkeitsstätte einen Zwischenstopp mache, dann muss ich halt sagen, dann beginnt oder endet die Auswärtstätigkeit eben an der ersten Tätigkeitsstelle, genauso wie du es beschrieben hast.
Deswegen holt man der Kollege auf der Dienstreise nach Möglichkeit, wenn man von daheim aus losgeht, nicht am Werkstor ab, sondern sagt, ich hole dich gleich direkt daheim ab oder stellst dich irgendwo in der Bushaltestelle unterwegs, wirst zwar nass, aber spesentechnisch ist es interessanter, ne?
Das sind ja die Beratertipps.
Ja. Aber jedenfalls, es hängt halt davon, von der Dauer, Sebastian, hängt halt zum Beispiel jetzt ein Punkt ab. Das ist die Frage, wie hoch die steuerfreie Spesensätze sind. Ich weiß nicht, ob du das jetzt
Genau.
sagen wolltest, aber
Nee, das passt absolut. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir machen. Aber wie du sagst, die Verpflegungsmehraufwandspauschale, wie das so schön heißt, die hängt eben davon ab, wie lange ich von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte weg bin. Und wir haben halt in Deutschland diese Rechtslage. Mehr als 8 Stunden sind 14 Euro. Mehr als 24 Stunden Abwesenheit am Tag. Das heißt also eine mehrtägige Auswärtstätigkeit. Dann kriege ich für diese Zwischentage 24 Euro.
Und
Das
das Rätselhafte ist, was sensationell war, als wir damals Reisekursseminar abgehalten haben, dieser Starttag, also Montag geht's los und freitags komme ich heim. Der ist verblüffend, ne?
Der gibt, egal wie lange man unterwegs ist, immer 14 Euro diese An- und Abreisetage, was echt immer wieder fast zu faszinierenden Ergebnissen führen kann.
Ja, aber es
Also,
ist okay, ne?
ja,
Also egal, ob ich
also.
jetzt morgens von nach Stuttgart fahre um 7 Uhr, weil der Zug ja immer Verspätung hat, oder ob ich wirklich erst um 21 Uhr auf der ICE nach Frankfurt fahre, in Frankfurt übernachte und natürlich keinen Mehraufwand habe, weil der Schwab isst dann nichts mehr, also ich esse dann nichts mehr. Aber wenn ich am Sonntagabend um 21 Uhr auf der ICE von Freiburg nach Frankfurt gehe, 1,5 Stunden oder 2 Stunden, dann habe ich für diesen Sonntag tatsächlich schon die 14 Euro
Genau,
erreicht,
dann
ne?
hast du den Anreisetag. Montag ist dann dein zweiter Tag, aber für den Anreisetag gibt es dir 14 Euro. Wenn du dann am Montag deine Arbeit dort in Frankfurt erledigt hast und setzt dich abends wieder in den Zug rein und der Zug hat Verspätung und kommt erst nach Mitternacht am Dienstagmorgen um 0:05 Uhr an, dann wärst du am Montag tatsächlich mehr als 24 Stunden weg, kriegst also für den Montag die 24 Euro. Der Abwesenheitstag würde sich dann interessanterweise sogar auf den Dienstag verlagern. Für den Dienstag gäbe es, obwohl nur 5 Minuten abwesend, 14 Euro Verpflegungspauschale.
Deswegen müsste der ICE einfach sagen, meine Damen und Herren, aus spesentechnischen Gründen hat unser Zug derzeit eine Verspätung von 45 Minuten. Wir werden Freiburg erst um 0:02 Uhr erreichen. Denken Sie dran, 14 Euro gewonnen.
Ja,
Ja,
und dann.
sogar mehr. 14 und 14, ne?
Ja, genau,
14,
8, 4,
28 Euro.
28 Euro, genau, haben wir dann gewonnen. Bei 24 Stunden Abwesenheit haben wir ja 28 Euro die Verpflegungspauschale.
Und
Was?
diese Spaltung 14, 28 wurde erstens nicht erhöht und wird auch nicht erhöht, so wie es
Ja.
aussieht. Und im Ausland habt ihr eure legendäre Auslandsspesentabelle.
Genau, richtig. Da muss man dann immer gucken, in welchem Land oder manchmal sogar, wenn es Paris ist, in welcher Stadt genau man gerade ist und welcher Verpflegungspauschalenwert einem da zusteht.
Und maßgebend, Sebastian, ist immer für die während der aktiven Reisezeit, wo ich mein Haupt um 24 Uhr bette.
Genau, das heißt, wenn man eben da, wenn du jetzt von Freiburg nach Paris mit dem ICE fährst und du fährst mit dem Abendzug, dann musst du halt fragen, sind wir noch auf der deutschen Seite der Grenze oder ist es schon die französische?
Aber lustig, viele Reisekostabrechner tun sich da wahnsinnig schwer, weil dann heißt laut Flugplan, ich sage immer, nee, die Frage ist, also ich stelle mir das wieder bildlich vor, wo war unser Reisender um 24 Uhr? Und da ich nachts schnarche, also sagt meine Frau, würde ich sagen, wo schnarcht Andreas? Weil wenn der Andreas im LKW in Kehl schnarcht, hat er nur den Inlandsspesensatz. Und wenn der Andreas im LKW in Straßburg auf dem LKW-Parkplatz schnarcht, hat er für diesen Tag den französischen Spesensatz. Und zwar entweder den kleinen, unsere 14 Euro, oder den großen 28 Euro. Ist das
Genau.
korrekt, oder?
Ja, ist korrekt. Also das ist, also man sieht, also man muss sich schon überlegen, in Deutschland, wir sind ja doch immer jetzt gerade daran, Entbürokratisierung zu betreiben. Man muss sich schon überlegen, man ist ja da relativ kompliziert. Und du hast ganz kurz die Flugreise angerissen und da muss man ja immer überlegen, ja, bei Flugreisen dann, wenn ich dann über Meer oder sowas bin, was gilt denn dann? Und dann haben wir ja in den Richtlinien, ich bin mir jetzt ganz sicher, die österreichische oder die luxemburgische Pauschale genannt,
Ja, aber
als
nur
die,
für 24 Stunden im
genau.
Flieger, ne?
Ja, wenn
Also
du halt da mal
es geht ja nur
genau, nach Singapur oder sonst wo fliegen
nach
willst.
Sydney geht's, ne? Das
Also,
Sydney geht donnerstags
ja.
hier auf der Flughafen, bist erst am Samstag dort
Genau.
und dann kriegst du für den Freitag den Spesensatz für Österreich. Wobei, Sebastian, der kürzt sich ja weg, weil im Flieger gibt es zwar mageres Essen,
Ja gut, aber
aber
Mahlzeitenbestellung, okay.
es gibt ein Frühstück, Mittagessen,
Ja.
ein Abendessen und also ich kann jetzt die Geschichte erzählen. Es gibt tatsächlich bei mir einen Mandant, der wirklich nach Sydney fliegt und es geht nur dort, weil er dann wirklich donnerstags losfliegt. Dann ist er am Donnerstagabend irgendwo unterwegs im Flieger, hat kein anderes Land erreicht, also bekommt er den deutschen Spesensatz. Aber am Freitag ist er wirklich von 0 Uhr bis 24 Uhr im Flieger und da gibt es den österreichischen Spesensatz. Und am Samstag ist er dann glückselig in Sydney, dann sind wir im Sydney-Spesensatz. Aber
Okay.
die Zeit im Flugzeug, da gibt es Verpflegung, ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen. Und das führt, Sebastian, Verpflegung führt zur Kürzung der Tagesspesen. Und zwar, du berichtest mich, 20% vom maximalen Tagessatz gehen fürs Frühstück weg, 40% vom maximalen Tagessatz fürs Mittagessen und 40% vom maximalen Tagessatz fürs Abendessen.
Aber
Und
immer
es
nur
gibt
dann, ja,
100%.
genau, das gibt 100%. Entschuldigung.
Und dann ist weg.
Ja.
Dann
Aber natürlich immer nur dann, wenn der Arbeitgeber die Mahlzeit zur Verfügung stellt oder auf seine Veranlassung der Dritte. Im Flugzeugfall ist natürlich klar, wenn der Arbeitgeber das Flugticket zahlt, dann hat er auch implizit das Essen zur Verfügung gestellt. Das ist dann wieder so dieses, wir machen es ja uns in Deutschland nicht einfach.
Ja, aber finde ich, es ist okay. Es ist lustig, ist, der Mandant darf tatsächlich, er darf es sich leisten. Wirklich hat er sich's verdient. Er fliegt wirklich VIP-Business-Class. Und dann erzählt er mir im Gespräch, dass es Champagner gab. Und wenn ich dann sage, jetzt muss ich Ihnen die Tagesspeise kürzen, dann sagt er, das Essen ist aber nicht genießbar. Und dann muss ich sagen, Und Sebastian, das ist so, es spielt keine Rolle, ob das Essen genießbar ist oder nicht.
Nein.
Angebote ist Kürzung, ne?
Angeboten vom Arbeitgeber ist immer Kürzung. Würde auch dazu führen, ja, egal was es eigentlich ist. Also auch wenn ich als Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer auf Dienstreise bin, um 12 Uhr setze ich mich mit dem hin, hey, leg dem zwei Äpfel hin als Arbeitgeber und sagt, lass uns Mittagessen, würde die Verwaltung sagen, jetzt hat der Arbeitgeber ein Mittagessen spendiert. Kürzung 40% von der Tageshöchstpauschale, also 40% von 28 Euro. Und dann würde mir genau da die 11,20 € kürzen. Also da sind wir.
Also wird zum Beispiel, wenn jetzt der Bauhandwerker unterwegs ist, morgens von 8 Uhr bis sagen wir 16:30 Uhr und klar nicht in der Werkstatt, keine Tätigkeitsstätte, und der Chef oder Chefin sagt, klar, sie schalten zu McDonald's ein, zum Big Mac Menü im Angebot 89, dann verhakelst du dem mit 89 im Grunde genommen einen Großteil seiner Tagesspeise. Ne? Dann kürzt sich die 14 Euro um 11, Moment,
20.
28 mal
Genau.
40% gibt 11,20 €.
Ja.
Also dann
Ja, also
hast
man muss sich das
nichts
schon,
Gutes erreicht.
genau, da hat man nichts Gutes getan dann letztlich. Aber es ist ja wirklich ja so, dass man das halt einfach damals eingeführt hat. Und der Grundsatz eben immer ist, ich prüfe als Arbeitgeber eigentlich, stelle ich eine Mahlzeit zur Verfügung? Wenn ich die Mahlzeit zur Verfügung stelle, müsste ich eigentlich den Sachbezugswert für diese Mahlzeit versteuern. Ist es dann eben so, dass der Arbeitnehmer für diesen Tag, weil er auf Auswärtstätigkeit die Verpflegungspauschale bekommt, wird die Verpflegungspauschale aufgrund Gesetz gekürzt. In Deutschland um die 5,60 € fürs Frühstück oder 11,20 € fürs Mittag- oder Abendessen. Und dann kann ich als Arbeitgeber aber auf die Versteuerung vom Sachbezugswert verzichten. Also man muss sich schon überlegen, wir sind da schon sehr kompliziert unterwegs. Und wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Erstens, die Mahlzeit darf ja nur maximal 60 € inklusive Getränken kosten. Und wenn der Arbeitnehmer jetzt was zuzahlen muss zur Mahlzeit, dann kürzt sich ja wieder der Kürzungsbetrag bei der Verpflegungspauschale um den Zuzahlungsbetrag.
Aber
Ich
das ist
weiß gar
natürlich
nicht, ob man
schon.
das noch verstehen kann.
Nee, das ist ja schon pervers. Aber Sebastian, nehmen wir ein Beispiel. Also
Ja.
ich gehe nach Berlin und gehe ins Hotel Adlon. Das fällt mir jetzt erstmal so ein. Und der Arbeitgeber sagt, okay, Montag geht's los, Dienstag ganze Tag in Berlin und Mittwochs zurück. Dann rechnen wir zuerst mal vom Prinzip her, Beginn der Dienstreise Montag 14 Euro, Dienstag 24 Euro, Mittwoch 14 Euro. Sind wir uns einig, oder?
Ja, genau.
Genau, und dann gucken wir mal, was hat der Arbeitgeber spendiert? Hat er jetzt Übernachtung mit Frühstück spendiert? Und das Frühstück war Angebote und das Frühstück kostet 32 Euro. Dann bedeutet es, am Dienstagmorgen habe ich ja gefrühstückt oder am Mittwoch offenbar auch, dann kürzt mir den Spesensatz vom Dienstag um 5,20 € für das Frühstück im Hotel Adlon. 38 oder 32 Euro ist wie
65 oder nehmen wir.
5,60,
Ja, aber
sorry,
ist egal,
5,60.
kein Problem.
Ja. 5,60, genau. Kannst du mal die neue, der ist schon zwar,
Die,
nehmen wir ganz neu, aber ich,
genau, die, da
furchtbar.
kommen einem immer noch die alten
Genau.
Kürzungsverträge, die wir mal
Also,
ursprünglich hatten, im
dann habe
Kopf.
ich für den
Stimmt
Dienstag
beide, ja.
minus 5,60 und für den Mittwoch auch minus 5,60.
Ja.
Und der Arbeitgeber darf mir aber dann tatsächlich die 32 Euro Frühstück im Hotel Adlon tatsächlich
Genau,
steuerfrei gewähre.
die sind dann eben nix, weil die über die 5,60 Kürzung aufgefangen werden.
Genau, und jetzt muss ich, nehme an, mittags, sagt der Arbeitgeber, weil er das vorher bestimmt, also das denke ich mal, können wir gerade darüber diskutieren, vorher bestimmt, Herr Sprenger, ich zahle Ihnen auf der Dienstreise Vollverpflegung, Sie dürfen mittags essen gehen für 40 Euro, dann könnte ich für 40 Euro essen gehen und das würde bedeuten, Arbeitgeber überlässt eine Mittagsmahlzeit, kein Sachbezugswert, sondern Kürzung um 11,20 Euro
Ja.
wäre noch in Ordnung, weil 40 Euro liegt innerhalb der 60 Euro.
Genau.
Und wenn ich jetzt abends im Rahmen einer Dienstreise noch am ESA teilnehmen muss, im Wert von nochmal 50 Euro, das der Arbeitgeber bezahlt, dann wäre mein Spesesatz weg.
Genau.
5,60 minus 11,20 minus 11,20, null. Aber ich hätte an dem Tag Vollverpflegung bekommen.
Genau. Aber passt ja auch dem Grundsatz her, weil wir sprechen ja bei diesen Pauschalen von Verpflegungsmehraufwandspauschalen. Die sollen den Mehraufwand, der für Verpflegung entsteht, weil ich an einem Ort bin, wo ich mich nicht auskenne, wo ich eben nicht die billigsten Verpflegungsläden, nicht die billigsten Kioske und was es eben so gibt, wo ich mich normalerweise verpflege, kenne und deshalb Mehraufwand habe. Und das soll ja dafür die Verpflegungsmehraufwandspauschale entsprechend abdecken. Wenn der Arbeitgeber jetzt dafür sorgt, dass ich rundum versorgt bin und glücklich bin, dann gibt es keine Verpflegungsmehraufwand und damit natürlich auch keine Verpflegungsmehraufwandspauschale. Wenn man sich vielleicht versucht, diese Logik klar zu machen, dann ist es eigentlich ganz logisch, wie man es löst.
Genau, und also ich glaube, in Deutschland gehen wir davon aus, dass die meisten Arbeitgeber Übernachtung mit Frühstück spendieren. Da glaube ich, weiß ich, wie du das siehst oder wie die Verwaltung das sieht, aber da braucht man keine besondere Regelung.
Ja.
Aber wenn man jetzt auf so eine Idee kommt wie jetzt ich, nehmen wir an, ich will jetzt dem Arbeitnehmer einfach den schweren Aufenthalt in Berlin erleichtern, dann sollte ich schon vorher, vor Reisebeginn, klären, ich gewähre als Arbeitgeber Verpflegung auf der Dienstreise. Also ich weiß nicht, wie du siehst, Frühstück
Ja.
ist okay, aber dann muss ich es vorher einfach durch ihr Schreiben oder bei euch heißt es Verpflegung von Amts wegen, glaube ich,
Ja,
ne?
genau. Richtig.
Aber das vielleicht als Tipp. Aber wenn jemand jetzt auf eine Hannover Messe geht oder so, wo das Würstle mit Senf und einem Brötle schon 14 Euro kostet, wenn man da sagt, ich gewähre euch Vollverpflegung, ist das natürlich durchaus eine schöne Lösung. Dran denke, maximal 60 Euro pro Mahlzeit, aber gibt ja dann schon einen ordentlichen Betrag.
Ja.
Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ist ordentlich.
Genau. Nee, das passt so.
Und
Und
das
dann.
Gejammer, ich gehe morgens her und trinke nur ein Espresso, ich kann morgens nicht frühstücken, ja, das nutzt nichts, ne,
Nee,
Sebastian?
das überhaupt nicht, weil es reicht, die Frühstücks- oder die auch nachher Mittag- oder Abendessen, egal welche, dass das Angebot da ist und der Arbeitnehmer zumindest absolut theoretisch die Chance hatte, das anzunehmen. Wenn man das nicht will als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dann müsste man im Vorfeld eben sagen, okay, ich buche Hotel ohne Frühstück. Und der Arbeitgeber sagt auch letztlich, ich mache keine Frühstücksgewährung. Und wenn der Arbeitnehmer dann halt trotzdem sich was zum Frühstücken besorgt, ist das halt sein Privatvergnügen, dann kriegt das aber auch nicht.
Das nützt alle diejenigen, die Reisekosten abrechnen müssen. Dieses ewige Gejammer, das Frühstück war nichts oder so. Also der BFH hat es entschieden, Moment, und zwar 7.7.2020. Da kann man einfach sagen, war Bundeswehrsoldat, der hat auch da diskutiert. BFH sagt, wenn es die Möglichkeit gibt, völlig wurscht, ob es angenommen wurde oder nicht, dann wird gekürzt.
Ja, richtig. So ist es. Sollen wir noch ganz kurz einen Ausflug machen, wenn wir bei der Verpflegungspauschale sind, in die 3-Monats-Frist?
Die liebe ich ja.
Also einfach vom Hintergrund auch da, Verpflegungsmehraufwandspauschalen, das habe ich ja gerade schon erklärt, mit dem, es soll den Mehraufwand abgelten. Und man sagt, wenn ich mehr als 3 Monate am gleichen Ort auswärts tätig bin, dann weiß ich, wo die billigste Verpflegungsmöglichkeit bin. Und ab dem ersten Tag des 4. Monats, wo ich dort bin, fällt dann die Verpflegungsmehraufwandspauschale weg. Und dann ist
Also
natürlich
du
die
meinst,
Frage.
wenn ich 3 Monate irgendwo bin, dann kenne ich, Andreas Sprenger kennt alle Lidl, Aldi, Penny, ich bin ja Schwabe von Haus aus. Und dann sagt er, ich kenne in Ravensburg oder in Weingarten, ich weiß, wo es den Lidl gibt und der Penny kenne ich auch schon und der Döner kenne ich auch schon. Und dann geht man davon aus, ab dem ersten Tag des 4. Monats, da lebe ich praktisch so günstig wie zu Hause, oder?
Genau, richtig. Und dann ist natürlich die Frage, wann läuft die Frist an? Und das ist immer so ein Thema, da kann es richtig Ärger geben, weil die Frist läuft eben an, wenn ich mehr als 2 Tage in einer Woche an einem auswärtigen Tätigkeitsort bin, dann läuft für diesen Ort die Frist an. Und das heißt halt, wenn ich jetzt 3 Tage an einem auswärtigen Tätigkeitsort bin, ich muss am Stuttgarter Bahnhof bei Stuttgart 21 aushelfen und dann mache ich das Montag bis Mittwoch, dann läuft für den Stuttgarter Bahnhof für diesen auswärtigen Tätigkeitsort die Frist an. Und selbst wenn ich jetzt in der Folgezeit immer nur einen Tag jede Woche dorthin gehe, ist 3 Monate nach diesem ersten Tag die Verpflegungsmehraufwandspauschalenfrist, die 3-Monats-Frist für diesen Ort abgelaufen. Und ab dem 4. Monat würde ich für diesen einen Tag, wo ich dann noch nach Stuttgart gehe, keine Verpflegungsmehraufwandspauschale steuerfrei mehr bekommen können.
Also Sebastian, machen wir Beispiel. Fusion und ich bin jetzt zuständig als Geschäftsführer für die Niederlassung in, nehmen wir an, in Mainz. Erste 25 fusioniert. Jetzt fahre ich an den ersten Januarwoche oder zweite Januarwoche nach Mainz, Montag, Dienstag, Mittwoch und bin
Jetzt.
dort tätig. Die Leute sind da schwer okay. So, dann löse ich eine 3-Monats-Frist aus. Aber erstmal ist das ja harmlos. Ich kriege für den Januar logischerweise meine Tagesspese.
Genau.
Und dann sage ich zu denen in Mainz, ihr seid so super, ich komme alle 4 Wochen, also alle, ja, immer in der vierten Woche komme ich bei euch vorbei. Und das mache ich Februar, März, April, Mai, Juni. So, und der Februar ist auch noch kein Problem, ne? Weil,
Nö.
kein Problem.
Und der
Und der
März auch noch?
März, aber jetzt, wie so fauler Apfel im
Genau.
April, stelle ich fest, oh Mist, ich war ja in der zweiten Januarwoche, 3 Tage dort, löse hier 3-Monats-Frist aus und dann, sag mal, ab der zweiten, dritten Aprilwoche sind die 3 Monate vorbei und jetzt kriege ich für Mainz keine steuerfreie Tagesspese mehr.
Genau.
Aber
Und das
Fahrtkosten sind okay, oder?
Fahrtkosten gehen weiter. Die Fahrtkosten,
Und
da gibt es keine
Übernachtung?
3 Monatsfrist. Bei der Übernachtung gibt es nur 48 Monatsfrist. Da passiert auch noch nichts.
Ja.
Da haben wir also noch überall Puffer, aber bei Verpflegungspauschalen sind wir halt echt hart dabei. Und die einzige Möglichkeit wäre halt, ich bleibe 4 Wochen von Mainz fern.
Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt gemütlich in Urlaub, 14 Tage, dann habe ich einen Haufen Arbeit und dann komme ich erst nach 5 Wochen, dann habe ich praktisch in Mainz die günstige Einkaufsgelegenheit vergessen, oder?
Genau. Und
Aber
dann
dann beginnt eine
ist
neue
so, dann beginnt eine
3-Monats-Frist, ne?
neue 3 Monatsfrist und dann muss man eben wieder gucken. Und wenn ich dann aber tatsächlich, machen wir doch das Beispiel gerade weiter, Mitte April, ich gehe 14 Tage in Urlaub bis Ende April, gehe dann erst wieder in der letzten Maiwoche nach Mainz, weil ich 3 Wochen noch so viel Arbeit hatte, dann ist die 4 Wochen Unterbrechung da. Dann würde theoretisch im Mai geprüft werden, letzte Maiwoche, wie oft war ich dort? Gehe ich jetzt nur einen Tag je Woche nach Mainz? Läuft keine 3 Monatsfrist an.
Genau.
Dann würde
Also
keine,
anders.
weil ich brauche erst wieder die 3 Tage in einer Woche, damit eine 3 Monatsfrist anlaufen würde.
Also ich habe eine Tochter, die macht SAP-Projekte und die muss immer so Start-up machen beim Kunden, indem man einfach mit dem Kunden mal spricht, 3, 4 Tage. Man wird einfach beim Kunden überlegt, wie das weitergeht. Und danach ist sie wirklich immer wieder mal dort, aber immer wirklich im 4-Wochen-Rhythmus immer nur ein Tag pro Monat. Und ich habe gesagt zu Susi, du Susi, guckst halt, dass du dann irgendwann mal einen Break reinmachst, wo du 4 Wochen dort nicht erscheinst, dass du dann zukünftig für die Einsätze dort beim Kunde tatsächlich die steuerfreie Tagesspese bekommen kannst. Also das als Gestaltung, wenn das halt vom Kunde her geht, wenn der halt sagt, nee, ich brauche sie alle 3, 4 Wochen, dann ist es halt so.
Also das ist halt, also das sieht man schon, Verpflegungsmehraufwandspauschalen ist schon so eine Wissenschaft für sich.
Ja, aber
Spannendes Thema.
hören wir eigentlich
Genau.
schön
Ja,
machen, ne?
machen wir
In der
noch ganz,
Praxis,
ja,
ja?
mach du.
In der Praxis einfach auf die 3 Monatsfrist Acht geben, bitte.
Genau.
Gerade bei größeren Mandanten, größeren Unternehmen, ich habe jemanden, die muss immer dann nach München, die besuche zwar auf einem Campus in München, also das ist ein großer Campus, geht zum Luft- und Raumfahrttechnik, immer den gleichen Ort, aber unterschiedliche Kunden, aber ich meine, es nutzt nichts, dass es unterschiedliche Kunden sind. Da gibt es eine ganz klare BFH-Rechtsprechung aus früher, aber ich würde sagen, Leute, das
Kommt auf
löst
den
eine
Ort der Tätigkeit,
3-Monats-Frist
kommt auf der Ort
aus.
der Tätigkeit an.
Genau, so sehe ich
Ja.
es auch. Das ist ein Ort der Tätigkeit. Und dass ich am einen Tag unterklingel und am nächsten Tag auf dem dritten Stock, das nutzt nichts. Also da ein bisschen drauf Acht gebe, betrifft eben Vertriebler, Monteure, aber auch Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, bitte drauf Acht gebe, gerade wenn man tatsächlich Niederlassungen hat.
Genau, und dann können wir noch ganz kurz einen Ausflug machen, einfach damit man sieht, wie kompliziert es sein kann. Wir haben ja noch die Besonderheit, wenn man ohne Übernachtung über Mitternacht hinweg ist, also gerade Servicemitarbeiter, irgendwelche Kurierfahrer, wenn die halt abends um 20 Uhr aus dem Haus gehen und sie sind bis morgens um 5 dann unterwegs, dann sind die ja über Mitternacht hinweg. Jetzt hatte man ja gerade gesagt, bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit am Kalendertag 14, mehr als 24 Stunden für den Kalendertag gibt es die 28 Euro. Passt hier nicht, weil der ist ja am einen Tag 4 Stunden und am nächsten Tag 5 Stunden weg. 4 Stunden sind nicht mehr als 8, gibt nichts. 5 Stunden sind jetzt auch erstmal nicht mehr als 8, gibt auch nichts. Und da sieht das Gesetz eben vor, ich darf diese Zeiten zusammenrechnen über Mitternacht und an dem Tag mit der größeren Abwesenheit, also am zweiten Tag, wo ich die 5 Stunden habe, würde ich dann eben die Verpflegungspauschale für mehr als 8 Stunden weil 4 plus 5 sind ja 9 Stunden und damit mehr als 8 Stunden, die Verpflegungspauschale dann von 14 Euro würde ich da bekommen für Tag 2. Und da kann man sich dann vorstellen, jetzt gibt es natürlich interessante Spielereien. Wenn der am Tag 2 wieder um 20 Uhr abends aus dem Haus geht und am Tag 3 um 5 Uhr kommt, muss ich dann gucken, was ist besser für ihn. Nehme ich die Sonderregelung oder nehme ich die 5 Stunden von Tag 2 morgens plus die 4 Stunden von Tag 2 abends, rechne die zusammen. Da kann man also wirklich, glaube ich, eine ganze Wissenschaft dafür machen. Da kann man dann eine eigene künstliche Intelligenz drauf ansetzen, was die günstigere Lösung ist.
Also wer von Ihnen völlig freakig ist, kann es im BMF-Schreiber nachlesen. Ich glaube, da gibt es den Kurierfahrer. Ja, genau. Und da gibt es, glaube ich, 4 Beispiele. Ja. Und der Andreas saß schon da und hat dann echt, wieso? Ich glaube, es sind 1,5 Seiten.
Ja, also aber das ist Steuerstrategie. Aber, das geht jedem, der das zum ersten Mal liest, glaube ich, so, dass man einfach so, wie kommen die jetzt auf die Zahlen? Und diese Kombination der Regelungen einfach noch so als abschließendes Schmankerl zu den Verpflegern.
Ja, aber das sollte man wissen halt, ne? Weil wenn sie Nacht, also Paketdienstfahrer, also nicht der Ausfahrer, sondern die diese Nachtsprünge machen, die den LKW von Freiburg nach, weiß ich was, zur Niederlassung in Kassel fahren, wieder dann wieder heimfahren, für die ist natürlich interessant, ne? Die haben wirklich solche Nachtschichten und da dran denke, die haben auch einen Späßeanspruch. Also ich finde, es kommt schon vor.
Ja, auf jeden Fall. Gut, genau. Ich würde sagen, schauen wir uns ganz kurz die Fahrtkosten an. Ich glaube, die können wir einfach machen. Wenn derjenige einen Firmenwagen hat und den auf die berufliche Auswärtstätigkeit mitnimmt, passiert gar nichts, da ist nichts zu versteuern. Es gibt aber natürlich dann auch keine Spesen in dem Sinne. Das funktioniert nicht, also doppelt gemoppelt, das sieht der Staat nicht vor, sondern ich habe ja dann den Firmenwagen. Fahre ich dagegen mit meinem privaten Auto als Arbeitnehmer, dann sieht das Gesetz eben vor, man kann das Bundesreisekostenrecht dann heranziehen und das sagt eben, entweder ich kann die tatsächlichen Kosten je Kilometer für mein privates Auto nachweisen oder ich kriege die 30 Cent je gefahrenem Kilometer, die zwar heute ein bisschen wenig ausschauen, aber das ist halt die gesetzliche Rechtsfolge.
Aber jedenfalls nicht die 38 Cent.
Nein, die 38 also bitte, auf keinen Fall.
Genau, weil das habe ich auch schon gesehen. Also bitte dran denken. Also es gibt wirklich pro gefahrenem Kilo 30 Cent. Und wer wirklich, sag mal, weil er schon ein ordentliches Gehen hat, die Kfz-Kosten für seinen Privat-Pkw aufzeichnet, der kann das machen. Dann kann man ja ausrechnen, ich brauche die Kilometerleistung im laufenden Jahr. Aber bitte nicht die Treibstoffkosten anhand von der ADAC-Liste schätzen. Also wenn man es macht, Schuhschachtelprinzip, alle Belege sammeln und dann am Jahresende aufaddieren und dann kann man ja feststellen, ich habe für mein Auto Kosten von, weiß ich was, 46 Cent pro Kilometer und dann könnte man auch 46 Cent pro Kilometer abrechnen.
Genau. Und wenn man das Schuhschachtelprinzip nicht anwendet und hat nicht mal ein Auto, sondern man hat ein Trike oder ein Motorrad, also weniger als 4 Räder, dann fällt der Satz eben sogar auf die 20 Cent runter.
Zurück, genau, ja.
Also das genau. Einfach so. Und ich habe es jetzt gerade vor kurzem gehabt. Ich glaube, du hast es auch mal gelesen gehabt. Es gibt noch diese Frage, die immer wieder mal kommt. Was ist denn, wenn ich das private Fahrrad benutze für Dienstreisen? Weil da gibt es tatsächlich eine Verordnung zum Bundesreisekostenrecht, wo drin steht, Leute, die im Bundesreisekostenrecht unterlegen, also die Bundesbediensteten, da könnte der Bundesgesetzgeber oder der Bundesarbeitsgeber hier 5 Euro zahlen. Da kommt immer wieder die Frage, kann ich das dann auch, wenn die das private Fahrrad nehmen, kann ich 5 Euro steuerfrei erstatten? Ich gehe da immer sehr vorsichtig mit um und sage dann immer, ich bin der Meinung, das ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. Genau. Weil für die Steuerfreiheit gibt das Gesetz nichts her. Das verweist nur aufs Bundesreisekostengesetz. Genau. Und das ist halt die Zusatzverordnung. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Die 5 Euro, die kann man gerne zahlen. Das ist eine arbeitsrechtliche Frage. Aber steuerlich würde ich sie dann als steuerpflichtigen Arbeitslohn behandeln. Und entsprechend fertig machen.
Und Sebastian, die Frage, auch wieder die Frage, darf ich erste Klasse fahren steuerlich oder zweite Klasse? Das muss der Arbeitgeber bestimmen. Aber genau, steuerlich gibt es da keine Begrenzung, sondern das ist tatsächlich auch erste Klasse mit alle Zuschläge ist okay. Genau. Allerdings bitte dran denken, so ein bisschen das Problem ist die private Bahnkarte. Ne? Die muss man tatsächlich einsetzen. Arbeitsrechtlich ist das eigentlich so und da tut man sich manchmal schwer, die Kosten für die private Bahncard, abzusetzen.
Ja.
Wenn der Arbeitgeber eine Bahncard spendiert, Sebastian ist eigentlich,
Da haben wir
also
das sogenannte Amortisationsprinzip.
genau, also da gibt es ja BMF-Schreibe, wenn da, also das, da gibt es ja komplizierte Fälle, aber vom Prinzip her ist einfach die Rechnung eigentlich schwäbisch, ne?
Genau.
Ich gehe einfach her und stelle fest, okay, was kostet mich eine Bahncard? Nehmen wir an, weiß ich was, 4.000 Euro ist, glaube ich, Bahncard erst zweiter Klasse, die Bahncard 100, aber der Arbeitgeber spart sich für Dienstreise nach einer Prognose 5.000 Euro, dann ist die
Dann
Bahncard
ist
kein
alles
geldwerter
steuerfrei.
Vorteil.
Ja, dann kann ich die
Und so
Bahncard
ist statt,
steuerfrei überlassen.
genau, und es ist eine Prognose. Schwierig, wenn jetzt der Arbeitnehmer krank wird, weiß ich was, hat er schwere Knie-OP, dann ist die Prognose maßgebend, aber glaub, wenn er versetzt wird in einen anderen Tätigkeitsbereich, glaub, dann muss man neu
Neue
beurteilen,
Prognose,
gell?
genau, dann ist eine
Ja.
neue Beurteilung notwendig. Aber wie du sagst, die Prognose ist halt wahrscheinlich das, was schon wieder viel Arbeit macht und dann spart man sich das doch ab und zu mal und das darf man halt gerade sich nicht sparen, weil wenn
So
man
ist
sich die
es.
Prognose spart, dann haben wir halt nachher ein Thema, weil wenn ich die Prognose nicht nachweisen kann, dann sagt das Finanzamt eben, dann ist es erstmal steuerpflichtig und dann schauen wir die Fahrten, die entsprechend getätigt wurden, die Fahrtkarten sind dann negativer Arbeitslohn. Aber steuerlich ist das ja noch eine Sache, das gleicht sich dann unter Umständen wieder aus und führt unterm Strich zu einem Nullsummenspiel. Blöd ist halt die Sozialversicherung, soweit ich weiß.
So ist es. Aber jedenfalls, wer jemand, also gerade wenn man BahnCard 50 oder 100 gibt, einfach Mitarbeitern bietet, dass man die Reise am Jahresende zusammenstellt, also nach der Laufzeit von der BahnCard, dann sieht man ja, wie es bisher war, und dann kann man für die neue BahnCard eine neue Prognose machen.
Genau. Und dann noch so eine Kleinigkeit, die ist noch in vielen Köpfen drin. Vor 2015 gab es noch die Möglichkeit, 0,03 Cent, wenn ich jemanden, Kollegen mitgenommen habe, auf die Dienstreise zu zahlen. Das ist halt auch hinfällig mittlerweile und geht nicht mehr. Das ist also tatsächlich auch etwas, was weggefallen ist. Also ich kann das natürlich, vielleicht muss ich sogar arbeitsrechtlich das zahlen weiterhin. Aber wenn ich es tue, kann ich es nicht mehr steuerfrei dem Arbeitnehmer zahlen, sondern dann ist es steuerpflichtiger Arbeitslohn. Und dass da auch keine Pauschalierung oder sie gibt, muss ich es dann ganz normal individuell lohnversteuern.
Genau. So, dann haben wir Fahrtkosten, wir haben
Genau.
Verpflegungsmehraufwand. Übernachtung, Sebastian, gibt es eigentlich kein großes Problem, ne?
Nee, Übernachtungskosten, die tatsächlichen Hotelkosten für die Übernachtung.
Ja.
Wenn eben das Frühstück mit eingepreist ist, muss ich eventuell das Frühstück in dieser pauschalierenden Form mit dem Sachbezugswert rausrechnen. Aber im Moment durch zwei verschiedene Umsatzsteuersätze haben wir da ja normal kein Problem mit.
Ja, so ist es ja. Aber
Und
jetzt ja,
dann,
genau, ja.
ja, und dann ist es halt so, wenn ich die Übernachtung halt zu Ende denke, ja, was kann noch passieren? Ein Arbeitnehmer übernachtet vielleicht mal bei Bekannten, dann kann der Arbeitgeber 20 Euro, das ist ja die Lohnsteuerrichtlinienregelung, pauschal einfach steuerfrei zahlen für den Übernachtungsmehraufwand, den man auf dieser Auswärtstätigkeit hat. Das geht aber nicht bei den Werbungskosten. Und dann haben wir
Genau, es
noch
geht nur
den.
um Arbeitgebererstattung, ne?
Genau, richtig. Und dann hätte man nur noch
Und
die. E
im Ausland gibt es ja diese
genau,
Auslandsübernachtungskosten, ne?
Übernachtungspauschale nach dem BMF-Schreiben, was du vorher bei der Verpflegungspauschalen schon genannt hast.
Genau, und die kann man verwenden, aber man muss sie nicht, das ist ganz wichtig, sonst
Ja.
entscheidet der Arbeitgeber. Und wenn jetzt da irgendwie drinsteht für die Schweiz, weiß ich, 180 Euro, dann könnte man auch die Pauschale sagen, nee, ich zahle nur 90. Aber vom Prinzip her, glaube ich, die meisten Arbeitgeber gehen auf der Einzelnachweis aus.
Ja, also ich denke es auch, das ist auch wahrscheinlich der Normalfall, ja. Und dann hätte man noch die Besonderheit für die Lkw-Fahrer, die im Lkw übernachten auf der Autobahnraststätte. Und
Neun
da haben wir
Euro, ne?
ja seit letztem Jahr die 9 € Verpflegungspauschale, wenn ich eben im Lkw übernachte.
Und zwar immer für die Tage, wo ich ganztägig abwesend bin, gell? Ich glaube, so ist die
Genau.
Regelung. Ja, genau. Sebastian, also ich glaube, damit haben wir, ich glaube, vieles besprochen, oder?
Ja.
Fahrtkosten, was? Weißt du, was mir immer so ein bisschen Kummer bereitet?
Schieß los.
Die Belege. Und zwar, also ich sehe das ja bei mir, ich glaube, das müssen wir doch mal ansprechen. Also erstens, für alle diejenigen, die Bahnfahrt abrechnen, bitte dran denke. Ich buche mir sie oft online und lange habe ich dann dieses Online-Ticket abgespeichert. Denkt dran, dränge bitte bei der Bahn, man muss jetzt die Rechnung anfordern. Da ist Umsatzsteuer ausgewiesen. Der Fahrausweis in der alten Form, da steht jetzt leider drauf, kein Vorsteuerabzugsberechtigung.
Richtig, ja. Das ist ein
Also
guter
da muss
Hinweis,
man
ja,
einfach
Frage.
praktisch dran
Ja.
denken. Das hat einfach die Bahn umgestellt. Aber Sebastian, jetzt machen wir das mal. Andreas bucht das in der Dienstreise und seine Bahn selber und das macht er online. So, und jetzt habe ich da natürlich von der Bahn, kriege ich dann das als PDF, so eine PDF-Rechnung. Was mache ich denn jetzt?
Ja gut, du hast ja jetzt als buchhalterisch geschulter Mensch, weißt du ja Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
Ich
Also
druck sie aus, oder?
das ist mittlerweile ja nicht mehr der Fall. Du hast ja jetzt eigentlich auch Anspruch auf eine E-Rechnung. Ich gehe mal davon aus, ich glaube, die Bahn
Lass
schafft es
mal
noch
die
nicht. Wir
E-Rechnung
legen die
weg.
E-Rechnung weg, wir nehmen die PDF. Also
Ja.
die PDF muss jetzt irgendwie in dein Buchhaltungssystem rein. Und zwar
Ja, das
ohne den
drucke ich aus,
Umweg, und bitte ohne
Sebastian.
den Umweg, dass du es ausdruckst und wieder neu einspeicherst. Also.
Ah nee, ich drucke das einfach aus und lege es in meinen Ordner und das Ding lösche ich, ne? Das ist doch sicher in Ordnung,
Ja,
oder?
du weißt, BMF schreiben, 28.11.2019, GOBD, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und zum Datenzugriff,
Da steht
elektronische Buchhaltung, da steht's drin.
dieses komische medienbruchfreie
Genau.
Aufbewahrung. Also, das liegt, glaube ich, dem Sebastian Loser und mir am Herzen. Leute, die Zeit ist anders. Also, wenn ich wirklich an der Automat gehe und ich kriege ein Papier, hat kein Mensch ein Problem, wenn ich das Papier bei mir hier in den Ordner lege,
Überhaupt nicht.
zeitnah, muss es halt
Genau.
ablegen und dann ist alles gut. Und dann kann der Buchhalter wie seit 650 Jahren mit dem Kuli draufschreiben, 6670, Vorsteuerschlüssel, alles ist gut.
Genau.
Aber wenn ich was als PDF bekomme, heißt das, ich muss das als PDF in meiner Buchhaltung drin haben und zwar revisionssicher. Revisionssicher heißt nicht im Verzeichnis Andreas Sprenger, Belege 2025, April 25 und dann verschiebt Andreas diesen Ordner, weil er irgendwie falsch klickt und der ist auf nimmer Wiedersehen verschwunden, sondern das heißt, wenn ich das da reinschiebe, was ich mache, dann muss das zeitnah entweder in ein Datenmanagementsystem oder in meine Buchhaltung.
Genau.
Und zwar revisionssicher.
Und das
Und
ist,
ein Verzeichnis,
genau.
Andreas, seine Belege ist nicht revisionssicher, kann man löschen, kann man reinschieben, kann man rausschieben. Also es muss
Du, ja.
wirklich revisionssicher gespeichert
Genau.
sein.
Also sprich, du brauchst mittlerweile, denke ich, einen Profi in der Unterstützung, eine Buchhaltungssoftware von irgendeinem der großen Anbieter, die entsprechend diese Möglichkeit auch bieten, weil die gesamte Buchhaltung und dazu gehören mittlerweile auch dann diese elektronisch gespeicherten Belege, muss ja, wie du gesagt hast, revisionssicher gespeichert sein. Das heißt, sie darf nachträglich nicht verändert werden, beziehungsweise wenn es verändert wird, muss diese Veränderung dokumentiert sein.
Und
Und
was
das stelle
als
ich mir enorm schwer vor, dass, wenn man das versucht, selbstständig für sich selber zu machen, hinzubekommen, weil, wie du gesagt hast, einen einfachen Ordner im Explorer anlegen und dort alles reinschmeißen, erfüllt diese Grundsätze nicht.
also bei mir fällt halt auf, dass viele Arbeitgeber tatsächlich noch Reisekosten wirklich mit der Excel-Sheet machen und dann wird
Ja,
wirklich,
und
das kann auch der Handwerker.
du merkst schon, hier, da kriege ich Puls, weil ich da einfach sage,
Ah ja,
da muss ich mal
Sebastian, das
überlegen,
ist.
wir machen seit 2002, sind wir eigentlich in diesem Bereich elektronische Buchführung unterwegs. Und für mich ist es dann halt tatsächlich so, wenn ich es mit Excel mache, wenn man sich überlegt, wir kommen aus den Grundsätzen der Buchhaltung. Das ist, wie wenn ich mit Bleistift auf Papier schreibe. Niemand wäre auf die Idee gekommen, in der Papierbuchhaltung mit Bleistift zu buchen. Und Excel ist nichts anderes.
Ja, also.
Also
Aber
du
sag mal,
merkst, du
selbst,
gibst mir Puls gerade.
ja, schon klar, das macht ja richtig Spaß, weißt, bei mir geht die Sonne weg, ich brauche jetzt Wärme im Rücken. Nee,
Okay.
aber ganz wichtig, also auch wenn jetzt, nehme ich es an, ich habe einen Arbeitnehmer im Betrieb oder der Mandant hat einen Andreas Sprenger und der ist halt 66 Jahre alt und Rentner und ein bisschen blöd und der bucht bei der Bahn online einen Fahrausweis, was ja mal vorkommt, was er vielleicht sogar kann, dann heißt es, der Andreas Sprenger, der Arbeitnehmer, muss dem Arbeitgeber dieses PDF zur Verfügung stellen. Das muss man mal so deutlich sagen. Und das muss er halt hinkriegen. So, und das geht nicht, ausdrucke und dann über eine manuelle Reisekostenabrechnung sage, da ist mein Beleg nach Stuttgart mit 104,70 €, sondern das PDF muss in die Buchhaltung. Und in die Buchhaltung heißt, tatsächlich revisionssicher gespeichert sein. Das heißt im gut Deutsch Drop and Click. Die
Ja.
Buchhaltungsprogramme sind da eigentlich auch in der Summe eigentlich ganz gut, muss man einfach sagen. Es gibt auch wirklich für 19 € inzwischen irgendwelche Lexware-Buchhaltungen oder weiß ich was. Also nichts Lexware. Es gibt nur ganz viele. Jetzt fällt mir der andere Name nicht ein. Es gibt für die Apple-Welt, also es gibt wirklich Safe-Desk,
Safe-Desk,
ganz viele.
Sage,
also das ist keine Qualität, aber da wird es reingeschoben und ist in der Cloud, und wenn das in Europa gehostet ist, haben wir kein Problem.
Ja.
Also aber es muss halt passieren.
Man muss sich halt einfach mal, das ist das, wo du, denke ich, mir ja zustimmst, wo wir appellieren wollen, einfach mal drüber nachzudenken. Es hat im Moment keine großen Konsequenzen, weil die Finanzverwaltung da ja sehr zurückhaltend in dem Bereich ist. Aber es gibt eben dieses 2019er Schreiben, das jetzt gerade am 11. März 2024 oder 11. März 2025 ist es, glaube ich, gewesen. Nee, am 11. März 2024 nochmal entsprechend ergänzt worden ist. Und da steht eben ja alles eigentlich drin, wie es im Idealfall ist. Und da steht ja genau drin, also wenn ich die Belege elektronisch bekomme, dann muss ich sie elektronisch auch weiter verarbeiten heutzutage als Arbeitgeber. Und ich habe sie grundsätzlich, wenn ich als Arbeitgeber buche, und bei der Dienstreise wollen wir es ja normalerweise so, weil wenn der Arbeitnehmer sein Hotel bucht, dann dürfte man ja das Frühstück gar nicht erstatten. Dann kaufen wir uns ja einen Haufen Probleme ein, auch mit der Umsatzsteuer und allem, sondern normalerweise bucht der Arbeitnehmer dann ja im Namen des Arbeitgebers, und da muss auch die Rechnung entsprechend vorliegen, nicht nur für die ertragsteuerliche und lohnsteuerliche Seite, sondern auch für die umsatzsteuerliche Seite. Da spielen ja ganz viele Komponenten ineinander rein. Und die Verwaltung geht da zwar noch nicht hart her und setzt das durch, aber es steht in den Schreiben drin, und man sollte sich einfach mal Gedanken machen. Und wenn es eben nur so ist, dass man eben sagt, wir machen uns mal eine entsprechende, ja, wie heißt es neudeutsch dann, Compliance-Richtlinie oder eben eine richtige Reisekostenrichtlinie, wo wir sagen, wie gehen wir mit den Reisekostenbelege um?
Und, ja, oder einfach auch mal überlege, tatsächlich Digitalisierung, also ich meine, auch die Reisende, also ich verliere unheimlich viel Belege unterwegs, weil ich die in das Hemdetasche oben reinstecke und dann Andrea, meine Frau wäscht die, und da sind sie zerstört. Moderne Dienstreisende wollen eigentlich auch eine Betreuung, und da gibt es eben ganz viele elektronische Programme. Da musst du dir sagen, da hast du ein elektronisches Programm, über den kannst du dann auch komfortabel deine Bahn Tickets buchen, du kannst sie auch stornieren, du kannst über Booking.com tatsächlich im Rahmen von deiner Dienstreisezulässigkeit der Hotels buchen. Die bieten Komfort, und da kann man auch die Belege hochladen. Und da bitte darauf Acht geben, gibt es ja viele Anbieter. Das bringt erstens eine Effektivität, weil die Arbeitnehmer natürlich weitgehend die Daten erfassen. Sie haben eine Strukturierung, wenn Sie es nachher abrechnen müssen. Da suchst du nicht mehr, wo ist jetzt der Tankbeleg, sondern die sind strukturiert abgelegt. Und man habe gute Auswertung. Und eben, wenn das in Europa gehostet ist, denke ich mal, Sebastian, dann ist das auch in Ordnung, ne?
Ja, also ich denke, man muss, wie bei so vielem, die Kirche im Dorf lassen. Also es ist halt so, wir haben ja die Diskussion schon öfter geführt, dass wir einfach gesagt haben, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Gerade wenn ich einen Beleg halt bisher habe, der in, ja, wie soll ich sagen, in Papierform vorgelegen hat, nehmen wir mal den Taxibeleg, und jetzt scanne ich den dann ein. Dann ist es halt so, wenn das die Buchhaltung macht, ist das immer völlig unproblematisch. Es muss halt eine Regelung geben, wenn es der Arbeitnehmer dann mit dieser tollen Smartphone-App macht. Die sollte man auf jeden Fall, sollte man, ja, Neudeutsch heißt so schön Workflow, diesen Workflow irgendwo definiert haben, dass man eben sagen kann, wir haben diesen Weg so für uns ausgedacht und gemacht. Wenn man genau guckt, es gibt ja alles Mögliche von der Bundessteuerberaterkammer und der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung, gibt es ja auch einen Leitfaden zur Digitalisierung von Belegen. Wenn man sich den dann anschaut, da steht ja dann zum Beispiel drin, du brauchst eigentlich beim Scannen von Belegen, wenn du aus der Papierform Digitales machst, immer das Vier-Augen-Prinzip. Ja, das fordert bisher noch niemand. Und das ist ja das, was wir schon oft gestritten haben drüber, weil wir gesagt, gestritten haben wir nicht, aber uns ausgetauscht, dass uns eigentlich eine klare gesetzliche Regelung und eine klare Verwaltungsauffassung da fehlen.
Also das sind wir uns wirklich der einzige Punkt. Also der Herr Loser und ich sind uns einig darüber, dass diese Digitalisierung ein Problem ist. Und ich kann nur alle warnen, es betrifft die grundsätzlich ordnungsgemäße Buchführung. Und wenn halt der Prüfer sagt, diese mangelnde Belegverwaltung, ist die Buchhaltung dem ordnungsgemäß? dann ist es die Beweiskraft einfach erschüttert. Ich sage immer, das ist wie wenn du eine schöne Wasserburg hast. Du hast eine Wasserburg, außenrum eine Wassergrabe und natürlich selbstverständlich noch eine schöne Burgmauer mit einem sicheren Tor. Und wenn jetzt die grundsätzlich ordnungsgemäße Buchführung formell verletzt sind, dann ist der Wassergrabe im Grunde genommen in dem Augenblick zugeschüttet. Dann muss jemand immer
Schönes
noch sagen,
Beispiel, ja.
es liege wirklich fachliche Mängel vor, was verbucht oder was falsch gebucht. Aber ich habe den eben nicht mehr vor dem Wasserburggrabe, sondern ich habe ihn wirklich bereits an dem Burgtor hämmern. Und jeder von uns weiß, es gibt keine perfekte Buchhaltung. Dass da irgendein materieller Fehler drin ist, da wird jeder sagen. Also selbst wenn ich selber buche, ist es so. Und deswegen nochmal der dringende Appell, gerade im Bereich Reisekosten, bitte, da kommt es häufig vor, schaue, dass und digitale Belege digital gespeichert werden, wenn eine E-Rechnung kommt, das ist gerade wirklich spannend, muss die E-Rechnung in die Buchhaltung rein. Die Bahn behauptet zwar, sie würde das liefern, aber ich habe es jetzt doch nicht feststellen können. Aber vor allem diese PDF-Rechnungen nicht auf Papier. Und auch diese kleinen Apps, wo man in Hamburg schnell den Nahverkehr bucht, das ist natürlich total super. Bitte dran denke, da gibt's eine Rechnungsquittung, die kommt als PDF und die schickt man wirklich, Sebastian, du wirst es bestätigen, über eine
Ja,
Mail an den Arbeitgeber, der schiebt dann
genau.
wirklich die Buchhaltung, schiebt's rüber in die Buchhaltung und dann ist die Sache gut. Und das
Genau.
innerhalb von 4, 6 Wochen mache, dass man das Zeitgerechte habe, dann ist
Dann
schon viel gewonnen.
haben wir schon viel gewonnen, weil, wie du sagst, es geht ja auch darum, wirklich zu zeigen, dass man die Buchhaltung versucht hat, so ordnungsgemäß wie möglich zu machen. Es kommt immer vor, Fehler lassen sich nicht vermeiden. Und wie gesagt, was ich halt immer schade finde, die Verwaltung hat sich hier noch nicht geregt. Man nimmt das alles so hin. Die Frage ist halt, wie lange? Und ja, man hat es auch bei
Sebastian,
Farbenprogrammen und so in der Vergangenheit gehabt und irgendwann
das
schlägt es um.
Problem bist nicht du, das Problem ist die fiese Prüfer, die es eben auch gibt. Und es gibt, muss man einfach sagen, Prüfer, die schauen auf die grundsätzlich ordnungsgemäße Buchführung, stelle fest, da ist ein Mangel drin und dann fangen die an mit der Zuschätzung. Und da kann ich jetzt als Steuerberater sagen, der würde ich mich ja schon massiv wehren, wenn er das pauschal macht, aber wir sind doch einig, wir wollen keinen Ärger mit der Finanzverwaltung. Das will
Ja.
niemand, das kostet Nerven, das kostet Angst, das
Es ist
kostet Zeit.
unnötig, ja.
Und ich meine einfach, diese nochmal gerade im Bereich Reisekosten, bitte nochmal drauf schaue, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Mandante, diese Belege tatsächlich elektronisch speichern. Und für die Steuerberater, ich kann das auch gegen Gebühr anbieten, indem ich sage, okay, schiebe Sie die PDFs zu mir und dann würde die ins Buchhaltungsprogramm eingeschoben. Und dann kostet es halt die Arbeitszeit zusätzlich, musste man dann halt bezahlen. Aber für uns war es nochmal wichtig, dass sie daran denke.
Genau, also wie gesagt, es gibt halt, ja, das GOBD-Schreiben ist ja nicht erst von 2019 bis 2024 die Überarbeitung, sondern das ist ja schon uralt. Die erste Fassung war aus 2004. Also die Grundsätze gibt es, die sind ein bisschen weiterentwickelt, aber letztlich nur minimal in diesen Bereichen gerade, wo es eben darum geht, digitale Belegvorhaltung oder eingescannte Belegvorhaltung, da steht es schon alles sehr lange in den Schreiben drin. Es wird in der Realität nicht unbedingt immer gelebt, weil jeder die Praxis kennt und man da aufeinander Rücksicht nimmt, aber man muss einfach sich dieses Risikos, denke ich, immer wieder bewusst machen. Und wenn man doch mal sich hinsetzen kann und sagen kann, wir machen da eine Compliance, die gilt dann für uns, wenn ich als Steuerberater dran denke, für alle Mandanten hinten dran, dann habe ich schon viel gewonnen und kann dann schon
Also
mal sagen, ich habe hier die klare Regelung.
Tax Compliance heißt, da steht so ein Satz drin, bei uns gibt es keine Steuerhinterziehung. Und das heißt dann auch so, also ich erlebe es als bei Beratungen von größeren Unternehmen, beim Steuerrecht ist schon ein bisschen lässig, wenn man fragt, kann ich mir die Hände waschen? Nee, Vorsicht, wir sind zertifiziert, Sie müssen das dreimal desinfizieren und überhaupt. Und wenn ich der Papiermüll wegwerfe, heißt, wir sind zertifiziert für die Abfallentsorgung, bitte Papier beschriebe dorthin, Papier unbeschriebe dorthin. Und wenn ich dann sage, was gibt es im Steuerrecht? Nix. Und bitte da dran denke, Tax Compliance heißt, wir halten uns an steuerliche Regelungen. Und da heißt aber auch, wer ist zuständig, wer muss was liefern, also der Arbeitnehmer muss liefern, wer einlädt zu einer Tagung, muss die Nachweise da haben, was gearbeitet wurde, also Regeln, wer ist zuständig, wer ist verantwortlich. Und die Tax Compliance wird kommen. Und Sebastian, mit der E-Rechnung, geht die Digitalisierung der Buchhaltung unglaublich. Das läuft, das geht immer schneller und da müssen wir uns einfach anpassen.
Ja, also bin ich ganz bei dir und denke, das war der wichtige Teil hier, so am Ende dieser Folge.
Aber alles wird gut.
Genau, alles wird gut.
Also, niemand von Ihnen soll ein schlechtes Gefühl haben. Der Steuerberater sagt natürlich auch, auch muss ich mich unbedingt drum kümmern. Auch ich habe Fälle hier, wo ich wirklich nochmal kämpfen muss. Aber einfach, dass ich es wisse und dann geht man einfach am nächsten Tag gut gelaunt und sagt, heute probieren wir es mal, die Mandanten davon zu überzeugen, dass das eben ein wichtiges Thema ist. Hauptsache, Sie haben es besprochen, ne? Sebastian,
Genau,
das
das
Wichtige
ist
ist,
immer
dass
das
man es
Wichtige,
thematisiert.
dass man auch ein Problembewusstsein dafür hat. Und nur dann kann man eben entsprechend auch Lösungen suchen und gemeinsam finden.
Aber jedenfalls nichts, das jetzt schlaflose Nächte bereiten
Nö,
sollte, ne?
so weit sind wir noch nicht. Gut, Andreas, ich würde vorschlagen, wir sind jetzt schon wieder bei
Feierabend.
55 Minuten, aber wir machen jetzt Feierabend. Einverstanden? Dann
Also nächstes Mal
wünsche
machen wir nur noch 45 Minuten.
ich, dann wünsch ich dir trotz allem einen wunderschönen Feierabend.
Jawohl.
Für alle, die es morgens hören, das war doch letztes Mal deine Sache, oder beim Joggen oder sonst, wir natürlich einen wunderschönen Start in den Tag. Ansonsten aber dir einen wunderschönen Feierabend. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir das
Jawohl.
zusammen machen. Und ich habe mich sehr
Macht Spaß,
gefreut.
Sebastian.
Bis zum nächsten Mal dann wieder und dann schauen wir.
Jawohl. Tschüss.
Mach es gut. Tschüss.